Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Gemeinde und Nützlich, dem Podcast über gemeinnützige Startups. Heute habe ich hier Stefanie Reuter von der Rudolf-Augstein-Stiftung zu Gast. Die Rudolf-Augstein-Stiftung ist nicht mehr ganz neu und auch kein klassisches Startup. Die Augstein-Stiftung gibt es seit 2005 in der jetzigen Form. Aber Stefanie Reuter ist hier nicht nur als Geschäftsführerin der Stiftung, sondern auch als Sprecherin oder eine der Sprecherinnen des Forums Gemeinnütziger Journalismus zu Gast. Und da möchte ich heute mit ihr drüber reden, über den nicht kommerziellen Journalismus in Deutschland und wie wir den stärken können. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Frau Reuter, die Rudolf-Augstein-Stiftung hat ja den Rudolf Augstein, den Gründer des Spiegels, schon im Namen. Macht die Rudolf-Augstein-Stiftung Journalismus?
Journalismus machen wir nicht direkt, aber wir fördern den Journalismus, vor allen Dingen den gemeinnützigen Journalismus, wobei wir insgesamt das journalistische Ökosystem im Blick haben und versuchen, dieses in Zeiten der Digitalisierung bestmöglich zu stärken.
Aber die Augstein-Stiftung hat mit dem Spiegel heute selber nichts mehr zu tun.
Ich würde sagen, wir teilen tatsächlich dieselben Werte. Also der investigative Journalismus, für den ja auch Rudolf Augstein seit seines Lebens stand, das ist tatsächlich heute noch ein wichtiger Bestandteil auch in unserer Fördertätigkeit. Wir sitzen tatsächlich im selben Gebäude mit dem Spiegel Verlag, wobei die Stiftung gänzlich unabhängig ist. Wir sind eine Stiftung bürgerlichen Rechts und haben keinerlei Anteile am Spiegel Verlag oder ähnliches, sondern bezahlen hier Miete und können quasi die Infrastruktur mit nutzen. Das ist die einzige direkte Verbindung, die besteht. Und wie gesagt, ansonsten sind es wirklich die journalistischen Werte, die uns gemeinsam leiten.
Und hat Rudolf Augstein die Stiftung schon gegründet? 2005 war er meines Wissens ja schon nicht mehr am Leben. Oder ist das sozusagen aus dem Nachlass entstanden?
Genau, Rudolf Augstein hat bereits zu Lebzeiten die Stiftung angedacht. Er hatte schon in den 60er Jahren mal gesagt, Mensch, ein Teil meines Nachlasses soll auf jeden Fall auch benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Er hat aber auch Zeit seines Lebens immer wieder künstlerische Vorhaben unterstützt und dann natürlich der Journalismus, wo es auch darum ging, Stipendien für Nachwuchsjournalisten zu vergeben beispielsweise. Das sind einfach die Bereiche, die ihm Zeit seines Lebens am Herzen lagen und die wir nun in der Stiftungstätigkeit fortführen und natürlich auch in die Zukunft bringen, was bedeutet, dass man eben, also Rudolf Augstein ist 2002 verstorben, da war natürlich die digitale Transformation noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir das heute sehen und auch die Finanzierungskrise, auf die wir sicherlich noch im Kontext des gemeinnützigen Journalismus zu sprechen kommen, war natürlich in der Art und Weise noch gar nicht absehbar, weil er wirklich das goldene Zeitalter der Presse erlebt hat und dadurch eben auch entsprechendes Geld verdienen konnte, was dann zu bestimmten Teilen auch in die Stiftung, in das Kapital der Stiftung geflossen ist, was wir jetzt eben heute ausschütten können.
Okay, das heißt aber auch neben dem Bereich, den wir heute besprechen, gibt es auch noch einen Kunstbereich und einen sozialen Bereich, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert.
Genau, richtig. Also wir versuchen tatsächlich auch die Start- und Entwicklungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern und eben künstlerische Experimente zu ermöglichen.
Experiment ermöglichen hört sich immer gut an.
Das macht große Freude, auf jeden Fall.
Und wie sind Sie in den Topf gefallen? Kommen Sie eher aus dem Stiftungssektor, aus dem journalistischen oder aus einem ganz anderen Bereich?
Ich komme tatsächlich ursprünglich aus dem journalistischen Bereich, habe nach dem Abitur erstmal quasi Praktikum auch in der Lokalzeitung gemacht, dann ein Volontariat im Verlag absolviert, danach Journalistik studiert, unterschiedliche journalistische Stationen absolviert und dann hatte ich aber immer eine zweite Leidenschaft und das war eben tatsächlich die Kunst und bin dann über eine Station beim Goethe-Institut zu einem Master im Bereich Kultur- und Medienmanagement gekommen, der eben tatsächlich auch die beiden Bereiche nochmal verknüpft und dort tatsächlich auf Stiftungsmanagement gestoßen. Mit Stiftung hatte ich zuvor nur durch quasi Förderung auch während des Studiums zu tun und fand es natürlich dann ganz interessant, plötzlich auf der Seite der Ermöglicher zu sein und eben Dinge wirklich mit anschieben zu können und nicht mehr quasi nur für eigene künstlerische Projekte oder journalistische Vorhaben Mittel akquirieren zu müssen, sondern erstmalig dann auch darüber nachdenken zu können, wo gibt es denn hier Bedarfe, wie könnte man denen bestmöglich begegnen und war dann als erste Station im Stiftungsbereich bei der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart und danach bei der Stiftung Zollverein in Essen, als Essen quasi für das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas war, um dann aber wirklich operativ auch nochmal künstlerische Projekte zu realisieren. Und das war dann eine glückliche Fügung, würde ich es nennen, dass ich bei der Augstein-Stiftung gelandet bin, weil es wirklich eine der sehr wenigen Stiftungen in Deutschland ist, die sowohl journalistische Vorhaben als auch künstlerische fördert. Und auch an dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Journalismus gibt es wunderbare Möglichkeiten, wirklich nochmal Themen auf eine ganz andere Art und und Weise erfahrbar zu machen, weil natürlich Storytelling auch ein sehr wichtiges Element in beiden Bereichen ist.
Dann gehen wir mal rüber zum Bereich des gemeinnützigen Journalismus, überhaupt des Journalismus. Warum brauchen wir das überhaupt so sehr, dass wir der Meinung sind, dass das gemeinnützig sein sollte? Journalismus ist ja in vielen Bereichen jetzt erstmal ein relativ normaler Wirtschaftszweig. Also wenn wir jetzt den Spiegel uns anschauen, ist das ja, ich wollte gerade sagen, eine ganz normale Firma. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil wir dank Rudolf Augstein da auch noch eine hohe Mitarbeiterbeteiligung haben, Mitarbeiterinnenbeteiligung. Aber erstmal gibt es Journalismus ja als kommerziellen großen Bereich. Und Sie hatten es in der Einführung schon angedeutet. Es gab da ja auch mal so ein goldenes Zeitalter, in dem Journalismus sogar ein Bereich war, in dem er eigentlich ganz ordentlich Geld verdient hat. Und wenn wir uns so die Großen anschauen, jetzt Augstein, aber auch Springer und Co., wurde da ja eine Weile lang auch richtig Geld gemacht.
Absolut. Und wir wünschen uns das auf jeden Fall auch weiterhin. Also das vielleicht erstmal festzuhalten. Wir haben in Deutschland eine sehr gute Situation. Also wir haben ja neben den privaten Verlagshäusern auch noch einen sehr großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der tatsächlich mit ungefähr 9 Milliarden Euro ausgestattet ist und damit auch wirklich zu den größten weltweit mitzählt. Das heißt, wir haben erstmal eine sehr wichtige, sehr gute Grundversorgung an Informationen. Die Verlage erwirtschaften heute auch noch Gewinne, durchaus. Allerdings nur noch teilweise und schon gar nicht mehr in der Größenordnung, wie das eben in der Vergangenheit der Fall war. Weil man muss dazu sagen, dass im Journalismus tatsächlich auch zweistellige Renditen verdient werden konnten, was in anderen Branchen überhaupt nie möglich wäre. Was wir allerdings sehen, und das beobachten wir jetzt wirklich schon seit längerer Zeit, ungefähr seit knapp 20 Jahren, dass der Journalismus und vor allen Dingen spezifische Formen des Journalismus immer stärker unter Druck stehen. Also mit der Digitalisierung und dem Medienwandel verschärft sich tatsächlich in bestimmten Bereichen eine Finanzierungskrise. Und da würden wir sagen, dass der gemeinnützige Journalismus neue Finanzierungswege eröffnen kann und dadurch eben dann im besten Fall tatsächlich unsere Demokratie stärken. Vielleicht kann ich das ein bisschen greifbarer machen durch ein paar Beispiele. Mhm. Investigativer Journalismus, also Journalismus, wo es wirklich darum geht, Missstände aufzudecken, wo man sehr lange, sehr aufwendig im Normalfall recherchieren muss, weil wirklich andere Interesse daran haben, dass diese Dinge nicht an die Öffentlichkeit kommen, wo ich im Vorfeld auch nicht abschätzen kann, ob die Recherche erfolgreich sein wird, ob ich die Geschichte rund bekomme sozusagen, dass ich es dann auch entsprechend publizieren kann. Das ist ein sehr zeit-, aber auch ressourcenaufwendiges Geschäft im Sinne von, dafür wird einfach viel Geld benötigt.
Aber hat dann gemeinnütziger Journalismus, also Journalismus, der erstmal ja hauptsächlich keine Gewinne ausschütten kann, aber auch ein paar steuerliche Vorteile hat, hat der dann überhaupt eine bessere Chance, da ranzukommen, gerade bei investigativen Recherchen, gerade bei den großen, jetzt ja auch sehr aufwendigen Projekten? Woher nehmen die dann ihr Geld? Also das liegt ja dann auch nicht immer rum.
Absolut. Also es liegt definitiv nicht auf der Straße und es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, dafür Spenden zu akquirieren, Stiftungen zu finden, die dann tatsächlich so eine Organisation, ein Newsroom, Non-Profit-Newsroom auch finanziert. Ich finde eigentlich auch gemeinwohlorientierter Journalismus den schöneren Begriff im Vergleich zu dem gemeinnützigen, weil gemeinnützig ist in Deutschland ja erstmal quasi ein Steuerstatus. Mhm. Das bedeutet, es ist auch noch kein Geschäftsmodell, das muss man immer dazu sagen. Aber wenn ich als gemeinnützig anerkannt bin, wird zum einen einmal deutlich, dass ich hier niemand bereichern möchte, dass also die Gewinnmaximierung, der Profit nicht an erster Stelle steht. Also man sagte früher, es gibt so 3 Ps, weswegen ich jetzt ein Medienunternehmen oder Medium hätte. Das kann sein Power, also die Frage der Macht, Profit, da würde es um Gewinn gehen, oder Public Service. Und aus meiner und der Perspektive vieler anderer mittlerweile brauchen wir einfach mehr oder wieder eine Stärkung dieses Gedankens des Public Service. Also wo wirklich die Erkenntnis vor etwaigen Erlösen steht, dass wir eben kein Clickbaiting oder anderes haben, wo wir reißerische Headlines benötigen, damit ein Produkt auch verkauft werden kann.
Das war aber ja lange Zeit auch zumindest die Selbstwahrnehmung vieler Publizisten, vieler Verlage, vieler Zeitschriften, dass sie von sich jetzt erstmal immer gesagt hätten, wir sind hier die vierte Macht im Staat, wir sind hier Public Service, wir gehen hier raus. War das vielleicht ein bisschen Wohlfeil, solange man das gut und einfach finanzieren konnte, und ist das vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt in Zeiten, wo man dann eben deutlich schwierige Geschäftsmodelle hat? Wir haben ja vorhin gesagt, viele Verlage verdienen auch noch Geld, viele Verlage verdienen aber halt auch nicht unbedingt mit ihren journalistischen Produkten Geld, sondern dann mit ja, daraus entstandenen zusätzlichen Ventures. Also ist die Rückbesinnung sozusagen auf diesen Bereich durch sowas wie einen steuerrechtlichen Status, vielleicht nochmal, Gemeinnützigkeit bedeutet ja auf der einen Seite steuerlicher Vorteil und auf der anderen Seite eben ein Ausschüttungsverbot, also eine Möglichkeit, dass man es nicht mehr zurücknehmen kann. Könnte das alleine sozusagen schon zu einer Rückführung und einer Rückbesinnung oder vielleicht auch nur einer Besinnung, je nachdem, ich war nicht dabei im goldenen Zeitalter des Journalismus, führen?
Na, wir haben auf jeden Fall ja immer noch wirklich fantastischen, hochwertigen, tollen Journalismus, auch von den Verlagen, die eben natürlich Gewinne erwirtschaften möchten. Also wir würden auch den gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten oder Non-Profit-Journalismus, wie auch immer man ihn jetzt genau bezeichnen möchte, immer als eine Ergänzung sehen zu eben einem in gewissen Segmenten wirklich schrumpfenden journalistischen Angebot. Wenn wir jetzt sehen, dass im Bereich des Lokaljournalismus beispielsweise auch hier in Deutschland immer mehr Redaktionen zusammengelegt oder geschlossen werden, in bestimmten Bereichen gar keine Berichterstattung vor Ort mehr stattfindet oder wirklich nur noch Terminjournalismus, dann würden wir sagen, okay, hier kann das wirklich eine wertvolle, sehr gute Ergänzung sein, weil es eben auch Studien inzwischen gibt. In den Vereinigten Staaten ist dieses Phänomen schon relativ weit verbreitet, dass man eben Landstriche hat, wo es keine Medien mehr gibt, wo weder ein lokal- noch regionaljournalistisches Angebot da ist. Und man dann wirklich anhand von Studien feststellen kann, dass wo Journalismus Missstände nicht mehr sichtbar machen kann, die Demokratie ein Stück weit eingeht. Also man kann nachweisen, dass wenn Lokaljournalismus verschwindet, die Wahlbeteiligung sinkt, sozialer Zusammenhalt und zivilgesellschaftliches Engagement nachlassen und Misswirtschaft und Korruption gleichzeitig zunehmen. Da würden wir jetzt sagen, das ist jetzt nicht das Investigative, sondern das Lokale, aber das ist eben ein Bereich, der quasi nicht skalierbar ist. Ich kann hier also nicht einfach mein Geschäftsmodell so aufbauen, dass ich dann unendlich viele Rezipientinnen bekommen kann, sondern es ist eben ein sehr klar umrissenes Feld sozusagen. Und da stellen wir uns die Frage, wie können wir zukünftig dafür sorgen, dass wir in Deutschland dieses Phänomen der News Deserts, also der Nachrichtenwüsten, nicht erleben und eben diese Verwerfungen dann, was es nach sich zöge, was ich gerade ansprach mit diesen Studien, was dann wirklich negative Auswirkungen auf ein demokratisches Gemeinwesen hätte, dass wir das hier nicht erleben. Und deswegen haben wir quasi auch das Forum gemeinnütziger Journalismus gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine starke Allianz, um deutlich zu machen, dass wir hier quasi zukunftsgewandt positive Impulse setzen möchten, gar nicht sagen möchten, dass alles, was hier momentan in der Landschaft, was jetzt die Medien angeht, passiert, schlecht wäre. Darum geht es überhaupt nicht. Also es geht weder um ein Bashing noch um eine Abgrenzung oder ähnliches, sondern es geht um was sehr Positives, um einen Pioniergeist, den wir eben gleichermaßen wahrnehmen, weil natürlich durch die Digitalisierung es jetzt ja auch möglich wurde, dass Journalistinnen und Journalisten eigene Organisationen sehr viel einfacher gründen können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Da brauchte man ja erstmal ein halbes Vermögen, um überhaupt quasi als neuer Player an den Markt gehen zu können. Und dadurch, dass das jetzt natürlich heutzutage so viel einfacher ist und mit so viel weniger Grenzkosten verknüpft, ist das eine wunderbare Möglichkeit, wo wir einfach sagen, auch wenn man dann an diese Vertrauenskrise ein Stück weit denkt, ist das ein Weg, der eben auch ein gewisses Vertrauen zurückgewinnen könnte. Und darin sehen wir Chancen. Gleich wäre es mit den Investigativen Recherchen, die Sie ja gerade noch mal ansprachen, haben wir jetzt hier nicht mehr die vierte Macht. Ich würde sagen, doch auf jeden Fall. Aber wir haben teilweise weniger Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, welche Geschichten können denn dann nicht recherchiert werden? Welche Missstände können nicht mehr aufgedeckt werden? Und könnte es auch hier sinnvoll und gut sein, dass wir eben weitere Akteure haben, die über andere Finanzierungsmodelle in dieses Feld kommen und dann genau dem sich annehmen können?
Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, ist sozusagen die Kernaussage, wir brauchen erstmal überhaupt Journalismus für ein funktionierendes demokratisches Zusammenleben.
Absolut.
Jetzt diese beiden Schwerpunkte, einmal Lokaljournalismus, einmal investigativer, sind ja dann auch so ein bisschen die, bei denen es vielleicht gerade finanziell am schwierigsten ist. Aber erstmal ist es ja ein sehr positives Bild davon, Journalismus als Teil der Gesellschaft, den wir nicht verlieren wollen. Und dann haben wir jetzt hauptsächlich diese zwei Säulen, also ich sag mal kommerzieller Journalismus, dann jetzt der öffentlich-rechtliche und sehen schon so ein paar zarte Pflanzen von einem nicht öffentlich-rechtlichen, aber eben auch nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Journalismus, deren Teil der Probleme, die wir jetzt schon zum Teil sehen, aber vor allem eben auch in der Zukunft befürchten, dass die zum Teil damit ausgeglichen werden könnten. Einfach weil gemeinnütziger Journalismus auf der einen Seite andere Geschäftsmodelle erlaubt, aber eben auch viel kleinteiligere Möglichkeiten gibt, teilweise eben bis hin zu einem lokalen Blog, bis hin zu einem speziellen, fokussierten Bereich, wo ich sage, ich mache jetzt investigativen Journalismus, aber eben nur im Bereich der Umweltzerstörung oder nur im Bereich der Mafia oder was weiß ich was, kann damit dann, wenn ich da vielleicht einerseits steuerlich unterstützt werde, aber vielleicht auch ein paar mehr Möglichkeiten habe, sowohl Spenden zu sammeln als auch Förderungen von Stiftungen zu bekommen, ein bisschen besser gestellt sein. Der Begriff der Gemeinnützigkeit, jetzt nicht nur des Gemeinnutzens, hat ja immer diese steuerliche Komponente. Und ja. Wenn ich das aus der Stiftungslandschaft richtig kenne, ist es ja momentan gar nicht so einfach, Journalismus zu fördern, weil das dann nicht unter diesen besagten gemeinnützigen Zwecken der Abgabenordnung, Paragraph 52, pipapo, steht.
Ja.
Und dann kann eine Stiftung, selbst eine Stiftung, die möchte, ja manchmal nicht einfach Geld dafür ausgeben, dass hier eine Recherche passiert, dass hier eine journalistische Organisation gefördert wird, wenn die nicht eben auch gemeinnützig ist.
Genau, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wir haben in Deutschland etwas mehr als 23.000 Stiftungen. Ich gebe mal so ein bisschen eine Relation, dass man das auch besser nachvollziehen kann. Und weniger als 0,5%, also weniger als 100 Stiftungen aktuell fördern tatsächlich journalistische Organisationen. Dann gibt es noch einige mehr, die Journalistenpreise vergeben, wobei es hier natürlich häufig so ist, dass man das eigene Thema quasi in der Öffentlichkeit positionieren möchte und
ja,
eben Journalistinnen und Journalisten genau als Multiplikatoren wahrnimmt, wenn ich es vielleicht ein bisschen positiver formuliere. Aber das ist natürlich nicht das, was uns interessiert, wenn ich sage, okay, Journalismus, um des Journalismus willen zu fördern, um dann eben wirklich dieses Ökosystem im Blick zu haben und natürlich diese Funktion in der Demokratie. Und das liegt tatsächlich mitunter daran, dass der Journalismus qua Abgabenordnung momentan nicht als gemeinnützig anerkannt ist. Ich würde trotzdem sagen, dass eigentlich alle Stiftungen in Deutschland, also alle 23.000 journalistische Projekte und Organisationen aktuell schon fördern könnten über ihre jeweiligen Satzungszwecke. Also heißt ganz konkret, eine Stiftung, die Wissenschaft in ihrer Satzung stehen hat, was eben qua Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt ist, könnte ohne Probleme wissenschaftsjournalistische Vorhaben unterstützen. Eine Stiftung, die den Umweltschutz hat oder die Gesundheitsbildung oder Volksbildung, könnte über diese Zwecke entsprechende journalistische Vorhaben unterstützen. Schwierig wird es allerdings, wenn es auch darum geht, dann ein Bewusstsein dafür zu schaffen, deutlich zu machen, warum man denn jetzt journalistische Vorhaben unterstützen sollte. Also da geht es, glaube ich, zum einen nochmal darum, ein Bewusstsein zu schaffen, deutlich zu machen, weswegen es eben relevant und wichtig ist, in diesem Bereich sich jetzt einzubringen, zu engagieren, auch mit entsprechenden Fördermitteln. Uns geht natürlich um diese Rechtssicherheit und Möglichkeit der Anerkennung als gemeinnützig für die journalistischen Organisationen selbst, was Sie ansprachen, weil von diesen 23.000 Stiftungen sind 95% gemeinnützig. Das heißt, sie fördern auch im Normalfall ausschließlich gemeinnützige Akteure. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn eine journalistische Organisation auf uns zukommt und sagt, Mensch, wir sind aber als GmbH organisiert, können die uns nicht Förderung geben, weil leider das Finanzamt uns den Gemeinnützigkeitsstatus nicht zuerkannt hat. Wir konnten kein gemeinnütziger Verein werden oder ähnliches. Man könnte ja auch eine GGmbH oder GAG sogar werden. Also alles ist möglich.
Gibt es ja zum Teil auch im journalistischen.
Genau. Aber es ist tatsächlich schwierig, die Gemeinnützigkeit aktuell zu bekommen. Da herrscht eben immer wieder diese Rechtsunsicherheit. Und wenn man dann missliebige Recherchen veröffentlicht hat, kann es auch immer wieder vorkommen. Und es ist wirklich, also wir lachen jetzt so ein bisschen darüber, aber es ist natürlich eigentlich ein sehr ernster Punkt, dass wenn dann wirklich Missstände aufgedeckt werden und es nicht allen gefällt, wir als Förderer etwas dickeres Fell benötigen im journalistischen Bereich, weil man dann natürlich auch Informationen bekommt oder Anwürfe, sage ich jetzt mal, die nicht nur schön sind. Und man hat ja darauf keinerlei Einfluss, weil eben die journalistische Unabhängigkeit die oberste Priorität natürlich hat. Aber was wir immer wieder sehen, ist dann eben wirklich, dass es auch Drohungen gibt, die sagen, okay, wir werden jetzt dem Finanzamt melden, dass ihr hier gar nicht sauber eure Zwecke derart erfüllt. Also wenn eine journalistische Organisation wie Korrektiv, das ist der erste investigativ arbeitende Non-Profit-Newsroom, den wir in Deutschland haben, und wenn dann so eine Organisation eben auch viel Bildungsarbeit leisten muss, weil sie über den Satzungszweck unter anderem Bildung anerkannt ist, dann kann man sich dafür zwar aktiv entscheiden als Organisation, aber es gibt eben andere Akteure, die sagen, nein, wir wollen wirklich journalistische Recherche machen und das soll auch der Kern unserer Tätigkeit sein und wir möchten jetzt nicht noch eine Reporterschule oder alle Bürger zu Journalisten ausbilden oder in Altenheime gehen oder whatever, also was alles toll und unterstützenswert ist, aber dann eben doch ein Stück weit sich entfernt von dem, wofür man vielleicht ursprünglich antreten wollte.
Okay, das heißt aber genauso wie im Förderbereich, die Stiftungen dann gucken müssen, passt das in meinen Bereich, ist das Wissenschaft, ist das Kunst, gibt es die Organisationen, die jetzt schon gemeinnützigen Journalismus machen, eben auch nicht im Bereich Journalismus, sondern dann eben eigentlich wieder in den verschiedenen Bereichen, also Verbraucherschutz, Bildung wahrscheinlich sehr, sehr viel, internationale Verständigung ist auch immer gut.
Ja.
Weil es sehr breit genau. ist sozusagen.
Also Sie sprechen ja die richtigen Keywords an. Genau, internationale Verständigung bedeutet Cross-Border-Journalismus. Ne? Das kann ich eigentlich immer darunter packen. Verbraucherschutz, denke ich an Netzpolitik.org oder Finanztipp. Das ist alles möglich, aber eben auch nur begrenzt. Wenn ich jetzt ein lokaljournalistisches Angebot mache, dann kann es schon ganz anders aussehen. Also es gibt Akteure aus Leipzig, denen es tatsächlich nicht geglückt ist, die Gemeinnützigkeit zu bekommen, wo wir sagen würden, sehr, sehr schade, weil das einfach die lokaljournalistische Szene bereichert hätte. Wir sprechen hier von Medienvielfalt und wissen eigentlich, je vielstimmiger eine Berichterstattung ist, umso besser, weil sich dann natürlich auch wirklich die einzelnen Akteure mitunter anspornen, gegenseitig auch beobachten können und so weiter. Das ist etwas, was ja uns dann als Bürgerinnen und Bürger letztlich zugutekommt, weil ich dann besser informiert sein kann. Und das ist aktuell wirklich schwierig.
Und es gibt auch keinen Schlag-mich-tot-Paragraphen, der das jetzt alles abdeckt, wie ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit der Begründung, nee. Mit der wir hier angefangen haben, ist ja vielleicht dann jeder Journalismus Förderung der Zivilgesellschaft. Und dann Förderung der Zivilgesellschaft, irgendwie so steht es in der Abgabenordnung, vielleicht kriegen wir da alles drunter. Sondern man muss jetzt wirklich gucken, passt das in die einzelnen Bereiche rein? Können wir das irgendwie so machen? Ich selber habe früher mal eine Plattform gehabt, die auch einen journalistischen Austausch in dem Fall von Bildern ermöglicht hat. Und da war das dann auch, es ging um Jugendliche, also ist das mal schnell, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Abgabenordnungspunkt ist, aber eben.
Jugendhilfe?
Eben nicht Jugendhilfe, das ist ja böse, sondern Jugend- und Bildungsarbeit oder sowas. Und dann war es europaweit, also ist es eben dann gleich Austausch des europäischen Gedankens und so weiter und so fort. Aber es ist halt immer ein Drumrum und dieses Drumrum bedeutet zum einen, dass manche sich nicht so weit verbiegen können und wollen und zum anderen, dass es nicht die Rechtssicherheit da drin gibt.
Naja, und im Journalismus natürlich auch eine künstliche Begrenzung, weil wir sagen würden, nein, ihr müsst die Recherche machen können zu dem jeweiligen Thema, was ihr am notwendigsten erachtet und nicht, was dann vielleicht noch zu diesem Satzungszweck, also quasi zu dieser Hilfskonstruktion passt, weil das letztlich ja keinen Sinn ergibt. Und dasselbe ist natürlich auch bei den Stiftungen. Es wäre aktuell eben nicht möglich, eine Stiftung zu gründen mit dem alleinigen Satzungszweck, Förderung des Journalismus. Und das erachte ich schon als eine Einschränkung, muss ich so sagen. Und natürlich, wie gesagt, vor allen Dingen haben wir da die journalistischen Akteure, Akteurinnen im Blick, weil die einfach eigentlich mit innovativen, neuen Ideen kommen, den Journalismus wirklich in die Zukunft bringen möchten, im Sinne von stärkere Einbeziehung der Nutzer, neue Modelle, neue Formen des Storytellings. Also da gibt es ganz unterschiedlichste lösungsorientierter Journalismus und so weiter, wo man wirklich versucht, auch die Rezipienten auf eine andere Art und Weise zu erreichen, als es vielleicht das ein oder andere traditionellere Angebot macht. Und genau das zu ermöglichen, wäre eigentlich die Idee dahinter. Und eben nicht von der einzelnen oder dem einzelnen Finanzbeamten abhängig zu sein, für die das dann natürlich auch jeweils eine schwierige Abwägungsentscheidung ist. Und wo wir eben auch sagen, nein, da muss es wirklich möglich sein, auch für die Kolleginnen dann ohne Probleme so etwas anzuerkennen.
Ja, und das Problem haben wir ja gerade mit Abgabenordnung auch in anderen Bereichen, also alleine schon politische Betätigung ist ja auch an sich nicht gemeinnützig, weshalb wir dann jetzt gerade mit ATTAC oder mit Change.org die Probleme haben, dass die erst gemeinnützig waren, dann die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen, weil es eben diese Rechtssicherheit nicht gibt.
Absolut.
Wenn dann mal ein Finanzamt davon ausgeht, ihr macht jetzt nicht Naturschutz und betätigt euch in dem Sinne politisch, sondern ihr betätigt euch jetzt politisch und macht dann nebenbei noch ein bisschen Naturschutz und dann ist es schon wieder nicht gemeinnützig.
Aber wir hoffen und warten ja alle auf die Novelle des Gemeinnützigkeitsrechts. Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten müssen, aber genau, wir sind da erstmal ganz optimistisch.
Ich hab beim Thema gemeinnütziger Journalismus immer noch ein, zwei internationale Projekte im Kopf. Mhm. Vielleicht das bekannteste, der Guardian in UK, der meines Wissens gemeinnützig ist, zumindest einer Stiftung, von einer Stiftung betrieben wird.
Genau, dem Scott Trust,
und dann haben wir aber auch The Intercept und alle möglichen anderen Projekte. Ist da die Situation ein bisschen anders und leichter und können wir uns von dem was abschauen?
Na, es ist tatsächlich so, wir haben eine ähnliche Konstruktion wie beim Guardian auch in Deutschland mit der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die gehört auch der Fazit-Stiftung. Und der Guardian wurde ja schon, ich glaube, das war in den 1930er Jahren, dem Scott Trust quasi vermacht, kann man nicht sagen, aber in den Scott Trust überführt, um diese, also sicherzustellen, auch für die Zukunft, dass es quasi nicht durch Erbstreitigkeiten und so weiter dann der Guardian zerschlagen werden muss. Und das ist eben nochmal dieses Zusammengedachte, was ich vorher schon ansprach, zum einen die Eigentümerstruktur und zum anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Und wir sehen jetzt auch mit Mediapart in Frankreich ein ähnliches Modell, die sich wirklich auch am Scott Trust und dieser Konstellation orientiert haben, um eben zu sagen, okay, so können wir sicherstellen, dass dieser Journalismus auch in Zukunft möglich ist und es hier nicht den ein oder anderen gibt, der dann vielleicht Anteile ausbezahlt haben möchte oder ähnliches.
Okay, das heißt, die Situation ist international nicht so viel besser.
Leider nein. Ich würde es jetzt mal ganz positiv formulieren und sagen, hier könnte Deutschland tatsächlich Vorreiter sein, weil, was ich schon sagte, ne, wir haben quasi in den 70er Jahren schon wurden die ersten News Non-Profits in den Staaten gegründet. Also darunter fällt zum Beispiel Mother Jones und andere. Und es gibt mittlerweile in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, zwischen 200 und 300 Non-Profit Newsrooms. Also die haben schon sehr viel mehr, weil eben diese Finanzierungskrise in der Medienlandschaft auch so viel stärker schon 2007 sich dort wirklich niedergeschlagen hat und die eben nicht so einen starken Öffentlich-Rechtlichen auch haben wie wir. Aber das Tolle wäre tatsächlich, dass Deutschland hier einfach mit Vorreiterin sein könnte. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiges und gutes und starkes Signal, um zu sagen, okay, uns ist diese gut informierte Gesellschaft extrem viel wert. Und wir möchten, dass eben die Bürgerinnen und Bürger wirklich die besten Entscheidungen treffen können auf einer entsprechenden Informationsgrundlage. Und dadurch eröffnen wir hier nochmal neue Finanzierungsmöglichkeiten. Und was Sie schon ansprachen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es geht auch gar nicht darum, das jetzt dann auf Stiftungen zu reduzieren, sondern wirklich, was wir immer häufiger sehen. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten wie dieser Corona-Pandemie extrem wichtig, dass wir immer mehr Membership-Modelle, also mitgliederfinanzierte Organisationen und Modelle auch sehen. Und wo es natürlich wirklich ein weiterer Anreiz wäre, wenn ich das dann entsprechend auch, wenn ich eine Spende an mein lokaljournalistisches Angebot machen kann, eben dann steuerlich auch geltend machen kann. Also insofern wäre das wirklich eine weitere Option.
Ja, da würde sich dann wahrscheinlich die Taz wieder freuen, die als Genossenschaft daher schon relativ nah dran ist und auch ihre Online-Ausgaben ja in Anführungszeichen spendenfinanziert macht, aber es eben nicht als Spende versteuern kann, sondern das natürlich als normale Einnahmen versteuern muss, wenn ich da irgendwie auf Taz zahle ich oder sowas klicke. Jetzt habe ich noch zwei Probleme sozusagen, wenn wir jetzt einen Abgabenordnungspunkt haben, der Journalismus heißt, und das ist das eine, und das weiß ich gar nicht, ob das ein Problem ist, aber kriegen wir damit Abgrenzungsprobleme? Wir haben ja in der Regel gemeinnützige Organisationen, die schreiben da erstmal relativ viele dieser Abgabenordnungsgründe rein. Und wenn jetzt Greenpeace kommt und sagt, ja, wir machen natürlich nicht nur Naturschutz, Gesellschaft und so weiter und so fort, sondern wir machen jetzt auch Journalismus. Nebenbei bemerkt, machen Sie das mit dem Greenpeace-Magazin, ja. Aber das will ich jetzt erstmal außen vor lassen. Und ob Sie das jetzt gerade noch so unabhängig machen wie vor 2 Jahren, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich würde dann natürlich als gemeinnützige Organisation, ganz egal, was ich mache, eigentlich sagen, ja gut, und ich publiziere ja irgendwie noch und ich recherchiere ja irgendwie noch und wir decken ja noch Missstände auf. Also kann das zu einer Verwischung der Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus führen?
Also was wir jetzt gemacht haben, das ist eine extrem wichtige Frage. Was zeichnet gemeinnützigen Journalismus eigentlich aus? Und wie können wir diesen definieren? Das ist erstmal gar nicht so, klingt nicht so komplex, wie es vielleicht ist, wenn man etwas länger darüber nachdenken würde. Und auch dafür haben wir tatsächlich das Forum gemeinnütziger Journalismus gegründet, weil wir sagten, okay, wir verstehen, dass es auch für Politikerinnen und Politiker, sowohl Medienpolitiker als natürlich auch Finanzpolitiker, die da ja immer sehr viel mitzusprechen haben, wenn es darum geht, dass man an die Abgabenordnung möchte, beziehungsweise Steuerrecht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder verändern, die dann eben auch sagten, ja, was meint ihr denn konkret damit? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen uns Gedanken und nicht nur wir als quasi dieser Zusammenschluss, sondern wir laden auch noch alle Akteure aus dem Feld, aus unterschiedlichsten Richtungen, sei es Gewerkschaften, aber auch die Verbände und so weiter. Also ich denke dann an die Verlegerverbände, die sollten auch mitsprechen, die freien Journalistinnen und Journalisten. Jeder konnte erstmal Feedback geben. Wir haben einen Aufschlag gemacht und gesagt, so passt mal auf. Wir würden jetzt unter gemeinnützigen Journalismus verstehen, dass es eine Organisation sein muss, die a, transparent agiert. Und da haben wir uns dann an der Initiative Transparenz transparente Zivilgesellschaft orientiert, die einfach 10 Punkte vorgeben, die quasi wirklich transparent auf einer Website veröffentlicht werden müssen, um hier für Vertrauen zu sorgen. B, natürlich die Maßgaben der Abgabenordnung erfüllt und C, und das ist jetzt das Wichtige, auch noch entsprechend den Pressekodex, weil der gibt eigentlich schon vor, also vom Deutschen Presserat, was man dann unter einem redlichen Umgang mit Recherchen und Veröffentlichungen verstehen kann. Ja, also da gibt es so Grundgerüste, sage ich mal, an denen man sich sehr gut orientieren kann. Und wenn diese 3 Punkte zusammen erfüllt sind, dann würden wir sagen, und das Wichtigste ist dann natürlich, wenn wir jetzt über die Gemeinnützigkeit sprechen, eben die Selbstlosigkeit, was eben bedeutet, dass finanzielle Überschüsse auch tatsächlich in die Organisation reinvestiert werden müssten, Gewinnentnahmen nicht möglich sind und dergleichen mehr, man keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen haben kann. Also das ist ja alles ganz schön schon geregelt. Und wenn all diese Punkte berücksichtigt sind, dann wäre eine journalistische Organisation aus unserer Sicht in der Lage oder sollte es sein, die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt auch anerkennen zu lassen. Das ist quasi so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ja, wie so eine Checkliste, die dann im Finanzamt, weil die ja immer noch dafür quasi nötig wären, das Ganze dann anzuerkennen, aber würde ihnen einfach auch wirklich eine Grundlage schaffen, die auch eine Vergleichbarkeit herstellt.
Aber das geht ja ein bisschen darüber hinaus, was wir beim Abgabenordnungsgrund Schachsport haben, wo ich einfach nur nachweisen muss, dass ich, ja, ist gemein, ja. Wo ich einfach nur nachweisen Rich muss, auch. Dass ich Schachsport mache. Ich hätte es natürlich auch gerne für andere Bereiche. Also ich kenne hier so einige AstroTurf-Umweltschutzorganisationen, wo man denkt, ja, die sind jetzt gemeinnützig wegen Satzungszweck Umwelt- und Naturschutz. Aber ob die das jetzt wirklich in dem Sinne, wie ich Umwelt- und Naturschutz verstehe, machen, sei mal dahingestellt. Also das ist ja eine Verknüpfung, während das mit dem Gemeinnutz und damit, dass keine Ausschüttungen stattfinden können und so ja relativ klar ist, weil das eben Teil dieser Abgabenordnung ist, wäre das ja nochmal ein Zweitgrund und sozusagen ein, ja, da musst du auf einmal ein Finanzamt sagen, was Journalismus ist. Das ist ja gar nicht so einfach verknüpfbar, wie das jetzt bei den rein sachlichen, ne, sind die eine, also sind die, haben die Rechtsform, haben die irgendwie Einnahmenüberschussrechnung, haben die da, geben die ihr Geld satzungsgemäß aus und so weiter und so fort.
Da bin ich bei Ihnen. Das ist eben ein sehr viel komplexeres Thema, weil es auch nicht so einfach abgrenzbar ist. Aber der Pressekodex gibt dann schon auch vor, also bevor wir jetzt irgendwie in den Bereich PR kämen oder ähnliches, es ist natürlich auch, was ist denn unabhängiger Journalismus? Also an die Definition, was ist Qualitätsjournalismus, hat sich auch noch niemand so richtig getraut, aus guten Gründen. Und da merken wir eben, okay, es müssen bestimmte Aspekte erfüllt sein, genauso ob sie sich jetzt, ich meine gut, Journalist, Journalistin dürfte sich jeder nennen, weil es eben kein geschützter Begriff ist, wie bei der Stiftung, by the way. Da gibt es ja mehrere so Blüten. Was jetzt die Abgrenzung angeht, also ich meine, A, wenn man mehrere Satzungszwecke verfolgen würde, dann wäre es ja eine ähnliche Situation, wie die eben aktuell schon gegeben ist. Da prüft jetzt ja das Finanzamt auch nicht nach, in welcher Relation sozusagen welcher Zweck erfüllt wird, sondern da geht es ja dann nur darum, okay, ist das quasi zweckkonform und gibt es da jetzt keinerlei gemeinnützigkeitsrechtliche, steuerrechtliche Einschränkungen? Warum sollte das jetzt nicht auch im journalistischen Feld funktionieren, je nachdem, was sie dann in ihrer Satzung stehen hätten?
Genau, die einzige Besonderheit ist halt, dass wir, wenn wir von unabhängigem Journalismus reden, in der Regel eben von Organisationen reden, die über reine Themen berichten und diese Unabhängigkeit dann innerhalb der gemeinnützigen Organisation auch nochmal gegeben werden müsste. Also nicht nur nach außen, wo, ne, ich bin nur Zeitung, ich habe, wobei auch da haben wir natürlich Verlagsthemen, ohne jetzt über Presse, Leistungsschutzrecht reden zu wollen, wo das natürlich teilweise sehr schwierig wird, aber da habe ich dann bei, bleiben wir bei Greenpeace oder beim WWF oder beim NABU, wenn ich sage, ich mache da jetzt noch Umweltjournalismus, habe ich ja dann auch noch sozusagen die interne Abgrenzung, was ist unabhängiger Journalismus und was nicht.
Absolut. Also worüber wir auch diskutiert haben, und es ist tatsächlich auch noch ein Prozess, muss man auch dazu sagen, ob man so eine Art Peer-Review-Verfahren auch für den Journalismus denken könnte, wo es dann darum geht, tatsächlich auch ein Siegel zu vergeben. Da gibt es interessante Beispiele, über die wir jetzt aktuell eben auch nachdenken, ob wir uns da an dem Siegel des International Fact-Checking Networks orientieren können, um tatsächlich nochmal zu prüfen, ist das alles vollständig vollständig und plausibel, aber B, werden dann bestimmte journalistische Kriterien auch tatsächlich eingehalten und man könnte dann auch melden, wenn man davon ausginge, dass hier vielleicht ein Verstoß vorliegt, um sowas dann wieder zu überprüfen. Das könnte auch nur eine Orientierung natürlich geben, aber ich finde schon, dass diese Diskussionen im journalistischen Feld extrem wichtig sind und geführt werden sollten und natürlich diese Abgrenzung zwischen Journalismus und Aktivismus eine sehr, sehr wichtige ist.
Es ist einfach nur spannend wegen dieser Dreiecksbeziehung, ja, sozusagen Finanzamt, absolut. Und wir alle wissen, wie unterschiedlich jetzt gerade Finanzämter schon einschätzen, welche Organisation was macht. Und ne, dann hat man Finanzamt in Pusemuckel, was da vielleicht entweder strenger oder weniger streng ist, je nachdem, wie gut man mit der Person im Finanzamt befreundet ist. Aber da braucht man ja dann sozusagen nochmal an dritter Stelle irgendeine Möglichkeit, entweder vorher oder nachträglich an diesen Zweck ranzukommen. Mir fällt da jetzt als einziges vielleicht noch sowas ein wie das Verbandsklagerecht, was wir in manchen Bereichen haben, wofür erstmal ein gemeinnütziger Verein, Verband da sein muss und es dann nochmal da oben drauf gestöckt sozusagen nochmal eine Anerkennung dafür gibt, ob dieser Verband, dieser Verein jetzt das, die Klagebefugnis bekommt, also auch als Naturschutzverband zum Beispiel eingestuft wird. Das ist sicherlich spannend.
Ja, interessanter Gedanke.
Wo stehen wir denn jetzt? Also wir haben vielleicht als Einordnung da eben diese Abgabenordnung als Kern des Gemeinnützigkeitsrechts momentan, beziehungsweise sogar noch enger einen Paragraphen, der relativ lexikalisch verschiedene Zwecke aufführt, die gemeinnützig sind. Und in den letzten Jahren hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass man die auch wirklich eins zu eins in seiner Satzung stehen hat, wenn man früher noch so ein bisschen literarischer war. Ja. Diese Abgabenordnung hat sich das letzte Mal 2007 geändert und steht sozusagen eine Änderung an. Jetzt weniger aus Grund des Journalismus, sondern wir hatten gerade schon gesagt, wir haben gerade in der Frage, wie politisch dürfen Vereine sein, große Probleme. Es gibt alle möglichen Interessensgruppen, die an dieser Abgabenordnung gerne rumschrauben würden. Ja. Das Finanzministerium hat da auch schon mal Entwürfe, ich weiß gar nicht, ob auch veröffentlicht, aber zumindest wurden schon Entwürfe rumgestrickt. Ich weiß nicht, wie offiziell das war und ob auch noch was Offizielles dahinter kam. Es ging zumindest so weit, dass sich der Minister auch davon wieder distanzieren durfte. Aber gehen wir mal davon aus, dass es eine Chance gibt, wie groß die ist, gerade in Zeiten von Corona, kann jeder jetzt selber einschätzen, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Änderung der Abgabenordnung wieder mal dran ist. Dann würde das ja auch heißen, dass höchstwahrscheinlich dann nach mal wieder ein paar Legislaturperioden da nicht so leicht dran zu rütteln ist, weil da will ja nicht jeder jedes Mal sozusagen wieder ran. Und gerade weil wir da immer diese Verknüpfung von Finanzpolitikern, aber eben auch Kulturpolitiker, Sportpolitiker, was weiß ich was, also die ganzen Fachbereiche da mitzureden haben, ist das jetzt nicht der einfachste Paragraph bzw. das einfachste Gesetz zu ändern. Haben wir da jetzt ein Fenster, ein Zeitfenster von vielleicht noch den nächsten 2 Jahren, in denen das da stark rein lobbyiert werden müsste, also lobbyiert hört sich jetzt so negativ an, aber in dem stark darauf aufmerksam gemacht werden müsste, dass da was geschehen soll und wenn das nicht gelingt, dann wieder eine ganze Weile lang Dürre oder sind Sie da hoffnungsfroher?
Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das muss man, glaube ich, nochmal grundsätzlich dazu sagen. Also es gibt zum einen diese Novelle, die wir jetzt alle erwarten, des Gemeinnützigkeitsrechts, was eben tatsächlich im Finanzministerium bei Olaf Scholz liegt. Da ist quasi mittlerweile, also ich weiß nicht, wir gingen ja, ne, Gesetzesentwurf bis Ende 2019 ursprünglich davon aus. Dann hieß es, okay, Anfang des Jahres. Und dann kam eben Corona, was jetzt alles so weit nochmal verzögert, dass unsere Informationen aktuell, aber das sind natürlich auch immer sehr informelle Kreise, wo man dann auch nicht ganz genau weiß, wie man es einschätzen soll. Auch sagten, bis Ende des Jahres wird da wahrscheinlich nichts kommen. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn das jetzt relativ schnell ging. Aber jetzt kommt ja auch erstmal die Sommerpause. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo wir Hoffnung reinsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass es eine Bundesratsinitiative gibt, die im vergangenen Jahr, Mitte des Jahres, aus NRW aufgegleist wurde. Armin Laschet setzt sich hier konkret dafür ein, dass eben der Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird. werden soll. Hier liegt quasi auch schon ein Rechtsgutachten vor und so weiter, um eben nochmal darauf aufmerksam zu machen. Es geht nicht darum, hier in irgendeiner Art und Weise zur Wettbewerbsverzerrung oder Ähnliches beizutragen, sondern dass wir wirklich davon ausgehen, dass eben Lücken gefüllt werden könnten und dadurch die Medienvielfalt gestärkt werden kann. Und diese Bundesratsinitiative ist in 3 Ausschüsse verwiesen worden. Das war zum einen der Ausschuss Kultur und Medien, dann aber auch Finanzen und Wirtschaft. Und hier geht es eben wirklich darum, mit einigen Anpassungen, weil grundsätzlich also im ersten Entwurf auch noch der Presserat drin stand. Da würden wir jetzt wahrscheinlich eher das Forum bzw. die erarbeitenden Leitlinien sehen, an denen man sich orientieren kann. Wir versuchen eben jetzt quasi tatsächlich im Bundesrat das wieder zu aktivieren. Aber es ist tatsächlich ein wahnsinnig dickes Brett und viele sind da sehr zurückhaltend, weil sie natürlich auch sagen, aber wenn wir damit beginnen, dann ist quasi diese Dose der Pandora geöffnet. Und da geht es eben dann wirklich nochmal darum, deutlich zu machen, okay, schaut mal, jetzt sind wir noch in einer guten Situation. Wenn wir wirklich warten, bis diese Strukturen hier auch so erodieren, wie das in anderen Ländern schon der Fall ist, dann wird es sehr, sehr viel schwerer werden, diese wieder aufzubauen und vor allen Dingen sehr viel kostspieliger.
Und blöd gefragt, aber wer hat was dagegen? Also was sagt Springer, Sat.1, also ProSieben, Sat.1, der Spiegel Verlag und Co.? Also was sagen die großen Medien dazu? Was sagt die Watz?
Die sind da tatsächlich noch etwas verhaltener, wobei wir auch versuchen, nochmal deutlich zu machen, dass es hier gar nicht darum geht, vom Kuchen etwas wegzunehmen, sondern auch perspektivisch auch für die großen Verlagshäuser eher weitere Optionen zu eröffnen. Also wir sehen jetzt schon, das finde ich sehr interessant, Sie haben ja vorhin auch den Guardian schon mal angesprochen. Der Guardian hat mittlerweile einen Non-Profit-Arm, die New York Times hat auch einen Non-Profit-Arm, um eben die Möglichkeit zu schaffen, tatsächlich auch Stiftungsgelder beziehungsweise eben philanthropische Gelder im weitesten Sinne Spendengelder zu akquirieren. Für spezifische Rechercheteams wird das im Normalfall genommen, Projekte, die klar abgrenzbar sind, wo sie sagen, das können wir aus Bordmitteln nicht finanzieren. Wenn wir dafür aber jemanden finden, der ein Funding gibt, dann ist das ganz wunderbar und da hilft natürlich eine Non-Profit-Struktur, weil die eben, was ich vorhin ja schon ansprach, wirklich zu dieser Vertrauensbildung sehr stark beiträgt. Und das sind natürlich auch Dinge, also diese hybriden Modelle, die sehen wir eigentlich auch in Deutschland immer stärker. Aber
die gibt es ja auch zum Teil schon, wenn wir in so Netzwerke wie Investigate Europe gucken, dann ist das ja, also in dem Fall auch eine gemeinnützige Genossenschaft von Journalistinnen, die recherchieren, aber dann auch eben in den großen Verlagen quasi als freie veröffentlichen.
Genau, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil die quasi ja eine eigene Entität sind als europäische Genossenschaft tatsächlich. Und dann, um Reichweite zu bekommen, beziehungsweise ihre Artikel, Recherchen auch zu verkaufen, zu vermarkten, bieten sie diese dann den großen Medienhäusern an. Aber das Modell, von dem ich gerade sprach, würde bedeuten, man hätte den Spiegelverlag und der Spiegelverlag hätte sozusagen noch einen Non-Profit-Arm, wo er eben auch die Möglichkeit hätte, von deutschen Stiftungen beispielsweise unterstützt zu werden. Es gibt beim Spiegel aktuell schon die globale Gesellschaft. Das ist ein Journalistenteam, was globale Missstände in unterschiedlichsten Ländern dazu recherchiert und von der Bill und Melinda Gates Foundation gefördert wird. Das wäre jetzt aber für eine gemeinnützige Stiftung in Deutschland aktuell gar nicht möglich, tatsächlich so ein Funding einem profitorientierten Verlag zukommen zu lassen. Und das sind eben Konstruktionen, wo wir uns dann perspektivisch fragen müssen, wenn wir eine bestimmte Art und Weise der Berichterstattung noch möchten. Auch Auslandsberichterstattung ist sehr ressourcenintensiv, dadurch natürlich teuer. Wäre es eine Option, auch solche Non-Profit-Arme in Deutschland zu ermöglichen, was aber bis dato nicht möglich ist.
Okay, aber die Verlage sind jetzt noch nicht mit am Lobbyieren, noch nicht Teil des Forums gemeinnütziger Journalismus.
Ich würde sagen, sie sind noch zurückhaltend.
Aber auch nicht dagegen? Oder gibt
es gibt
da
schon
auch
durchaus
so
auch die ein oder andere verhaltene Stimme, weswegen es eben auch wirklich nochmal wichtig war, auch dieses Rechtsgutachten zu haben, um deutlich zu machen, hier ist nicht von der Wettbewerbsverzerrung auszugehen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir natürlich als wichtig erachten, ist ja gar keine Frage.
Und dann haben wir wahrscheinlich als Gegnerinnen und Gegner noch die Leute, denen es einfach nicht so wichtig ist, dafür die Abgabenordnung zu ändern, beziehungsweise die dann, oh, das ist jetzt irgendwie, Abgabenordnung bedeutet ja immer Haushalt, Haushalt ist immer anstrengend. Also die jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, das ist böse an sich, aber die es nicht für wertvoll genug halten, da jetzt an sozusagen ein gemachtes Paket ranzugehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Interessensgruppen, die da auf der anderen Seite stehen würden?
die sich noch dagegen positionieren. Also wie gesagt, am Anfang war es tatsächlich auch so, dass die Journalistenverbände, das ist ja maßgeblich der Deutsche Journalistenverband, der DJV, und die Deutsche Journalistenunion, genau, DJU in Verdi, die zurückhaltend waren, sage ich jetzt mal zu Beginn, weil da eben es auch nochmal wichtig war, bestimmte Themen wirklich gemeinsam zu besprechen und auch deutlich zu machen, was ich vorher nochmal sagte mit den Tariflöhnen, oder dass es nicht dazu führen würde, dass bestimmte Teams outgesourced werden in einen gemeinnützigen Arm und dergleichen mehr.
Die haben Angst vor den Löhnen, die die ganzen gemeinnützigen Organisationen zum Teil schon kennen.
Nee, aber das Gute und Positive ist, dass jetzt wirklich auch die Journalistenverbände diese Forderungen komplett mit unterstützen und auch sagen, es wäre für das journalistische Ökosystem eine positive, gute Entwicklung. Und sie sehen eben auch, und das haben wir natürlich auch gesagt, gemeinnützig bedeutet ja nicht, dass man quasi kostenlos oder zu Dumpinglöhnen arbeiten sollte, sondern wir setzen uns natürlich für faire Arbeitsbedingungen genauso ein. Das ist ja gar keine Frage, und unterstützen da auch die Forderungen der Gewerkschaften. Also keiner hat ein Interesse daran, unter Tarif angestellt zu sein oder ähnliches. Und dementsprechend ist das ja auch nicht verknüpft mit der Art der Finanzierung. Also insofern sehen wir da gar kein Problem, und inzwischen eben die Gewerkschaften auch nicht mehr. Und was das nochmal deutlich macht, ist, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, hier wirklich im Gespräch zu sein, ansprechbar zu sein und eher die Potenziale zu betonen und eben deutlich zu machen, es geht hier wirklich nicht darum, in irgendeiner Art und Weise Kannibalisierungseffekte oder ähnliches zu sehen, sondern das Feld insgesamt zu stärken. Und wenn quasi Redaktionen geschlossen werden und niemand mehr Berichterstattung leisten kann in bestimmten Regionen, dann wüsste ich jetzt nicht, warum Verlegerinnen oder Verleger beziehungsweise auch Holdings, die es ja in Deutschland gibt in dem Bereich, natürlich auch im Medienbereich, etwas dagegen haben sollten, dass es dann trotzdem dort noch ein lokaljournalistisches Angebot gibt, was vielleicht aber eine andere Organisationsstruktur hat.
Ja, und es gibt ja auch andere Bereiche, wo es ein paralleles Nebeneinander von gemeinnützig und nicht gemeinnützig gibt.
Dann absolut.
Brauchen wir jetzt
absolut
nur an Krankenhäuser, genau, und ja, Co. zu denken, ja, bei denen wir ja sowohl extrem profitorientierte Unternehmen haben, als auch gemeinnützige Unternehmen in dem Bereich. Gehen wir jetzt mal davon aus, die Abgabenordnung ist jetzt zumindest mal im nächsten Jahr noch nicht geändert. Welche Möglichkeiten neben der Änderung der Abgabenordnung gibt es aus Sicht jetzt der Stiftung, aber auch aus Sicht jetzt einer breiteren Zivilgesellschaft, diesen unabhängigen, gemeinwohlorientierten, jetzt nicht mehr gemeinnützigen, sondern gemeinwohlorientierten Journalismus zu fördern? Ich habe gesehen, die Rudolf-Augstein-Stiftung hat einen Fonds zur Stärkung des unabhängigen, gemeinwohlorientierten Journalismus aufgesetzt. Was kann man sich darunter vorstellen und was gibt es vielleicht noch nebenbei von anderen Organisationen, aber auch was gibt es vielleicht an kleinen Initiativen, die das dann doch hands-on angehen, auch wenn die Rechtssicherheit momentan nicht so gegeben ist, wie wir uns das wünschen würden?
Ja, na klar. Also A, wir werben im Stiftungsbereich tatsächlich auch über den Expertisekreis Qualitätsjournalismus und Stiftung für mehr Engagement im Feld. Es gibt inzwischen auch eine ähnliche Organisation beziehungsweise einen ähnlichen Kreis, das Journalism Funders Forum, was das Ganze auf europäischer Ebene macht. Die sind angedockt an das European Journalism Center. Und dann gibt es beispielsweise auch noch diesen Fonds zur Stärkung des unabhängigen Gemeinwohlorientierten Journalismus in Europa. Das ist tatsächlich ein gepoolter Fonds. Das bedeutet, wir sind mehrere Stiftungen aus ganz Europa, aus unterschiedlichen Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, um eben unabhängigen, gemeinwohlorientierten Journalismus in Europa zu stärken. Das bedeutet, da haben wir natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in Ungarn beispielsweise, in Polen, aber auch in Italien im Blick, die wahnsinnig wichtige Recherchen machen und es sehr, sehr schwer haben, ihre Arbeit zu finanzieren, weil wir natürlich auch wissen, Stichwort Shrinking Spaces, dass es unter bestimmten Bedingungen sehr, sehr schwierig ist, quasi unabhängigen, rechercheintensiven Journalismus zu machen und den dann auch zu finanzieren. Und deshalb haben wir diesen Fonds aufgesetzt. Der ist sowohl an Non-Profits als auch an For-Profits, aber die bräuchten dann wiederum ein Geschäftsmodell, wo wirklich sichergestellt ist, auch durch die Eigentümerstruktur, dass die Profite eben reinvestiert werden in die Organisation. Das heißt, dafür müsste man nicht unbedingt den Gemeinnützigkeitsstatus haben, weil wir es eben als schwierig aktuell erachten und genauso sehen in bestimmten Ländern, dass es Kolleginnen und Kollegen nicht gelingt, sich auch dann über Hilfskonstruktion als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Das sind also Möglichkeiten auch für Stiftungen, die vielleicht bislang keine Erfahrung mit dem Journalismus hatten, gemeinsam zu lernen, sich quasi auf den Weg einer Learning Journey zusammen zu machen. und auch davon zu profitieren, dass da eben viele Akteure dabei sind, die seit vielen, vielen Jahren journalistische Vorhaben unterstützen, wozu neben uns natürlich auch eine Adesium Foundation aus den Niederlanden beispielsweise gehört, eine Erste Foundation aus Österreich. Also das ist wirklich eine ganz bunte Mischung. Und was wir eben wirklich versuchen mit dem Expertisekreis, aber auch dem Journalism Funders Forum zu machen, ist ein Bewusstsein für die Thematik erstmal zu schaffen und deutlich zu machen, weswegen hier Funding extrem nötig ist und was man dafür tun kann auf unterschiedlichsten Ebenen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch jetzt hier zu Zeiten von Corona kleine Recherchefonds, die einfach ganz schnell und unbürokratisch aufgesetzt werden, wie beispielsweise von der WPK, das ist die Wissenschaftspressekonferenz, der Zusammenschluss von Wissenschaftsjournalisten in Deutschland, denen es dann auch geglückt ist, relativ kurzfristig einfach von ihren Kuratoriumsmitgliedern, wozu auch beispielsweise eine Volkswagen-Stiftung zählt, nochmal Gelder einzuwerben, um dann freie Journalistinnen und Journalisten in dieser aktuell sehr schwierigen Zeit zu unterstützen, dass die einfach ihre Recherchen machen können und dafür honoriert werden, weil wir natürlich bei den freien Journalisten aktuell eine ähnliche Situation erleben wie bei freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, dass Redaktionen keine Mittel mehr zur Verfügung stellen, wenn sie sagen, okay, unsere Redaktionsmitglieder sind schon in Kurzarbeit. Da ist es natürlich dann extrem schwer, größere Summen für große Recherchen an freie Kolleginnen und Kollegen zu geben. Also insofern, da muss man auch sicherstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt über diese ja doch sehr fordernde Zeit das auch wirklich, also da durchkommen und wir auch hier die Vielfalt danach noch sehen, die wir glücklicherweise ja in Deutschland haben.
Oh ja, da sind jetzt gleich zwei ganz große Themen, die wir heute nicht ganz besprechen können. Das ist einmal natürlich der ganze Bereich der freischaffenden Journalisten, der eben gerade in Corona-Zeiten sehr stark unter Druck ist.
Extrem.
Natürlich die Verlage, bei denen jetzt Werbung wegfällt, dann zuerst an der Stelle kürzen. Und das andere Thema, das ist eines meiner Herzensthemen, aber das ist sicherlich zwei eigene Sendungen wert, ist die Frage des grenzüberschreitenden Journalismus, beziehungsweise der Frage, ob wir überhaupt zu einem europäischen Bewusstsein, einer europäischen Zivilgesellschaft kommen können, ohne einen europäischen Journalismus zu haben, beziehungsweise eben auch gemeinsame Medien. Da hat sich in den letzten 10 Jahren leider nicht ganz so viel getan. Und das ist natürlich mit Sprachraum, aber eben auch mit juristischen unterschiedlichen Räumen gar nicht so einfach. Im Bereich der investigativen Geschichten ist das ein bisschen besser geworden, weil es einfach immer mehr Rechercheverbünde gibt, eben auch aus einem finanziellen Druck. Aber das wird dann natürlich immer noch sehr regional aufgebaut und das wird dann sozusagen für die einzelne Leserin der Süddeutschen Zeitung vielleicht nicht so ersichtlich, dass das jetzt eine europaweite Recherche war, die gleichzeitig in Le Monde veröffentlicht wird, die gleichzeitig im Guardian veröffentlicht wird. Aber immerhin, wir kommen da ein bisschen
dran.
Aber
ich glaube, das zeigt nochmal was Tolles, auch wenn wir jetzt am Ende sind. Also A, hatten Sie ja dankenswerterweise Investigate Europe schon selbst genannt, die wirklich tollen europäischen Journalismus machen und es wirklich auch schaffen, unterschiedlichste Perspektiven zusammenzubringen. Aber was wir auch sehen, gerade bei den internationalen grenzüberschreitenden Rechercheverbünden ist doch, dass es eine Organisation gab, die schon vor über 20 Jahren, nämlich 1997 in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Das ist das ICIJ. Hinter denen stehen quasi, also die haben Panama Paradise Papers und so weiter, diese großen Recherchen tatsächlich veröffentlicht und ermöglicht, also beziehungsweise ihre Partner haben dann veröffentlicht. Und das dann so eine Idee, ja, und das ICIJ ist stiftungs- und spendenfinanziert und es hat einige Jahre gedauert, bis dann große Medienhäuser diese Art, also diese kollaborative Art quasi übernommen haben und erkannt haben, was da für ein wahnsinniger Mehrwert auch drin liegt. Und dass wir in einer globalisierten Welt natürlich, wenn die Schurken quasi über Grenzen miteinander zusammenarbeiten, auch Journalisten benötigen, die selbiges tun, weil es sonst gar nicht mehr möglich ist, die Missstände so aufzudecken, wie wir uns das natürlich dann wünschen und für Änderungen in der Gesetzgebung jeweils zu sorgen und so weiter. Und da ist doch dieses wunderbare Potenzial, wo man nochmal deutlich machen kann, okay, hier hattest du eine Non-Profit-Organisation, die das Ganze quasi innovativ angegangen ist und deutlich gemacht hat, das funktioniert und hebt tatsächlich die Qualität und bringt unglaubliche Dinge ans Licht. Und dann nehmen auch die etablierten Akteure, die vielleicht traditionellere Geschäftsmodelle haben, sich dem an, übertragen das auf ihre Strukturen. Und das ist dann im Prinzip Best Case. Also das ist ja genau das, was man sich wünscht, sowohl als Förderer als auch fürs journalistische Ökosystem. Und da würde ich eher sagen, das sieht man ganz, ganz schön nochmal illustriert, wie so ein Impuls gesetzt wurde, andere es dann aufnehmen und trotzdem wir die gemeinnützigen Akteure haben, die mit ihrer Struktur weiter agieren, neben den Verlagen jetzt, die das eben auch aufgenommen haben, beziehungsweise ja auch mit den Öffentlich-Rechtlichen. Also wir haben jetzt ja auch Rechercheverbund, WDR, NDR und SZ und ähnliche. Also da würde ich sagen, das ist im Prinzip dann wirklich eine Bereicherung für uns alle.
Genau, ja, über die Öffentlich-Rechtlichen als Teil ja des gemeinwohlorientierten Journalismus.
Absolut.
Haben wir jetzt auch zu wenig geredet.
Ja.
Trotzdem, ich habe 3 Fragen zum Schluss. Und die eine ist geklaut aus anderen Podcasts, ich weiß aber nicht mehr von welchem. Und das ist die 1-Million-Euro-Frage. Und das ist die Frage, wenn Sie jetzt 1 Million Euro bekämen, um Journalismus besser zu machen, was würden Sie damit machen?
Ich glaube, ich würde das machen, was ich tagtäglich mache, weil das quasi eine Summe ist, die wir wahnsinnig gut einfach in unserem Tagesgeschäft ausgeben könnten. Was ich mir wünschen würde, was wir in Deutschland noch nicht haben, das gibt es beispielsweise in den Staaten schon, ist ein Institute for Nonprofit News. Also das wäre dann quasi eine Organisation, die tatsächlich übergeordnet allen News-Nonprofits zugutekommt und sie eben in unterschiedlichsten Bereichen unterstützt und wirklich auch für diese Lobbyarbeit dann formal zuständig wäre und eben versuchen würde, dem Ganzen noch eine stärkere Stimme zu geben. Da sind wir natürlich jetzt in Deutschland aktuell noch in den Anfängen. Aber ansonsten, wie gesagt, wir könnten auch bei der Rudolf-Augstein-Stiftung ohne Probleme das 10-fache dessen ausschütten, was wir jährlich ausschütten. Also insofern, es gibt genug wirklich sehr engagierte, ambitionierte Gründerinnen und Gründer im journalistischen Feld. Wovon es nicht genug gibt, ist Geld. Und dafür möchten wir sorgen, dass tatsächlich mehr Mittel zur Verfügung stehen.
Prima, das war jetzt auch gleich die Antwort auf die zweite Frage. Die zweite Frage ist nämlich, welche Organisation Sie noch gründen würden, wenn Sie jetzt etwas nicht direkt in der Stiftung machen könnten. Da wäre ja so ein Institut eigentlich ganz passend in dem Bereich.
Genau, weil man damit einfach wirklich viel bewirken könnte und natürlich dieses, die ganzen Learnings und so weiter dann auch entsprechend teilen. Es gibt aber auch einen News Revenue Hub in den Staaten, wo es wirklich um Geschäftsmodellentwicklung geht, auch für Non-Profits. Das wäre auch etwas, was wir sehr gut in Deutschland benötigen könnten. Also Sie sehen, ich hätte da noch ein paar Ideen, wenn es darum ginge, neue Dinge zu gründen. Es würde nur tatsächlich das Funding fehlen und dazu müssten wir mindestens in den 7-stelligen Bereich gehen, weil natürlich 1 Million, das würde für den Aufbau reichen, aber die ist dann doch wirklich sehr schnell weg, ja.
Schön. Die letzte Frage wäre dementsprechend, ob es eine Organisation gibt, wir haben ja jetzt auch schon über ein paar gesprochen, die Sie einfach toll finden, empfehlen würden, auch so ein bisschen für diesen Podcast hier, also irgendeine Organisation, die noch nicht so alt ist, der Sie eine strahlende Zukunft vorhersagen. Also auf welche Organisation sollen wir schauen?
Jetzt im journalistischen,
dürfen auch mehrere
genau,
sein.
Im journalistischen Feld fallen mir wahnsinnig viele ein, was ich unglaublich spannend finde und ich finde, die machen eine ganz großartige Arbeit, die wir auch schon unterstützt haben, ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte, wenn wir es jetzt nicht nur auf das journalistische Feld begrenzen möchten. Und das lohnt sich auf jeden Fall für alle Hörerinnen und Hörer, sich die mal näher anzusehen, die ein Konzept...
Die wird auch die Folge 12 dieses wunderschönen Podcasts.
Ich würde sagen, das ist nicht abgestimmt, die perfekte Überleitung. Ganz wunderbar, die machen Strategic Litigation, also strategische Prozessführung, haben dieses amerikanische Konzept nach Deutschland gebracht, um durch Präzedenzfälle quasi für Urteile zu sorgen, die dann möglichst vielen zugutekommen. Und das ist eben was, was uns auch wirklich in unserer Arbeit beschäftigt. Wir versuchen immer, Organisationen zu identifizieren, die im besten Fall eine Hebelwirkung entfalten können, im Sinne von, dass möglichst viele Journalistinnen und Journalisten eben von der Förderung dann letztlich auch profitieren. Und eine weitere Organisation, die ich als sehr, sehr wichtig erachte, weil jetzt gerade auch mit den Vorkommnissen in den Vereinigten Staaten aktuell und wenn wir dann über Diversity, also Vielfalt sprechen, auch über Rassismus und so weiter, wie können wir eigentlich Redaktionen vielfältiger machen? Da machen die neuen deutschen Medienmacher einen wahnsinnig guten Job und Hostwriter, eine Plattform, die Journalistinnen und Journalisten weltweit miteinander verknüpft, kostenlos, um eben auch hier dafür zu sorgen, dass wenn sie morgen nach Brasilien geschickt werden, um eine Corona-Recherche beispielsweise zu machen, sie die Möglichkeit haben, vor Ort Kontakte zu Journalistinnen und Journalisten zu knüpfen und dann gemeinsam zu recherchieren. Und das sind, glaube ich, so Ideen und Angebote, wo wir sagen, Mensch, die nutzen Technologie auf eine sehr intelligente Art und Weise, haben eine Plattform geschaffen, die wirklich der Qualität des Journalismus zugutekommt. Und das sind einfach tolle Organisationen. By the way, Hostwriter, auch eine Women Power Organisation, die eine weibliche Gründerin haben, beziehungsweise Gründerinnen-Team. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wirklich unterstützenswert ist.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Und wünsche viel Erfolg und wir schauen mal auf die nächste Abgabenordnung, vielleicht noch dieser Legislaturperiode. Vielen Dank.
Und wir drücken die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat großen Spaß gemacht.